Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Das letzte Mal, wo ich hier war, da waren die Mexikaner da und das war so ein Lobpreisabend und das fand ich richtig gut. Meine Jugendlichen aus Oberhausen, die waren auch dabei, also die haben es auch richtig gefeiert. Das war ein echt starker Abend und ich freue mich auch heute hier zu sein, weil ich glaube auch, dass Gott heute auch hier sprechen möchte und was bewirken möchte und gerade mit dem Thema, den wir heute haben, mit Jona, gerade man kennt eigentlich diese Geschichte, denke ich gerade, wir sind auch gerade in so einer Zeit, die gerade, glaube ich, darin auch passt. Gerade in der Situation hier jetzt, in dieser letzten Tagen, haben wir ja irgendwie Nachrichten mitbekommen, dass da 5 Leute im U-Boot verschollen sind, also dass da so reiche Urlauber mal gesagt haben, hey, ich will mal ganz tief tauchen, mal die Titanic mal anschauen, aber man hat nichts mehr von ihnen gehört. So, das ist ein Dilemma, das wir mitbekommen haben. Und zum anderen hört man dann im Internet, da wird es verglichen. Also okay, hier wird eine riesen Suchaktion gemacht für diese 5 Leute. Und dann im Mittelmeer, wo Leute mit einem Boot flüchten, da wird gar nicht geholfen. Und da sind so viele Menschen gestorben. Und das wird dann halt... Und es werden viele Menschen emotional, und das siehst du in den Kommentaren, wenn Leute darüber schreiben und sagen, irgendwo sehen die da Ungerechtigkeit und warum macht man da so viel und hier nicht oder umgekehrt. Und vielleicht hast du es auch mitbekommen und du hast auch deine Meinung und irgendwo merkst du auch in dir so, boah, da stimmt was nicht oder irgendwas muss anders sein. Und ich habe gemerkt in den Kommentaren, letztendlich ging es um die Frage, wer hat eigentlich das größere Recht an Mitleid? So, wer hat eigentlich das größere Recht an Rettung? Und das ist eigentlich, worum es auch heute in unserem Thema gehen wird, in unserem Thema Jona. Und bevor wir starten, möchte ich noch mal kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du einfach heute wirkst durch dein Wort, dass das, was hier gesprochen wird, dass es ja Frucht bringt, dass es ja was Veränderung bringt, dass es Leben bringt. Ja, das wollen wir, das suchen wir. Und ich danke dir, dass du es gibst, dass es gerne gibst. Amen. Amen. Genau, heute beschäftigen wir uns mit dem Problembotschafter Jona. Und wir schauen uns heute besonders diesen letzten Kapitel in Jona-Buch an, Jona Kapitel 4. Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du direkt mit aufschlagen, da so ein Lesezeichen da reinlegen schon mal. Und ich muss vorne rein sagen, ich liebe die Jona-Geschichte. Ja, ich liebe die total. Die meisten kennen die Geschichte, da wird der Jona von so einem Wal verschluckt, der war dann in dem Bauch des Wals und dann wird er dann wieder ausgespuckt und dann, ja, die Geschichte kennt jeder. Und gerade um diesen vierten Kapitel besser zu verstehen, schauen wir nochmal gleich in Matthäus. Da gibt es eine gute Information, die für uns eine total große Hilfe sein kann. Gerade dieses Buch wird auch angezweifelt. Verstehe ich auch, weil man sagt, als ob es funktionieren würde, dass ein Mensch von einem großen Fisch verschluckt wird und dann wieder ausgespuckt wird. Das muss doch ein Märchen sein. Und lass uns mal Matthäus 12, die Verse 39 bis 41 schauen. Matthäus 12, da haben wir eine gute Antwort. Und das ist, dass dieses Buch glaubwürdig ist und vertrauenswürdig ist. Nämlich die Aussage Jesu und in der jüdischen Kirche und in der kirchlichen Überlieferung wurde es nie großartig in Frage gestellt, dieses Buch. Und als authentisch wurde es empfunden. Lass es mal lesen, Matthäus 12, die Verse 39 bis 41. Und da heißt es, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, also Jesus sagte es zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Amen. Als ich diese Stelle ja gelesen habe, da dachte ich, das viel größere Wunder ist, was Jesus uns bestätigt, ist das nicht, dass Jona aus dem Bauch eines Wals wieder rauskam, sondern das viel größere Wunder ist, dass 120.000 Menschen Buße getan haben, wirklich Buße getan haben. Und der Herr Jesus, der beglaubigt das. Der sagt, hey, diese Menschen in Nineveh, die haben wirklich Buße getan. Sie sind abgekehrt von ihren Fehlern und von ihren bösen Werken. Und sie werden eines Tages im Gottes Gericht auftreten und gegen die Menschen, die sich nicht entscheiden wollen, als Jesus zu ihnen gepredigt hat. Also das ist das viel größere Wunder im Buch Jona, zu dem wir gleich ja kommen werden. Also Jesus bezeugt also diese Echtheit dieser Bekehrung dieser Menschen. Nun, die Botschaft dieses Buches Jonas könnte man kurz zusammenfassen. Wenn ich das in einen Satz zusammenfassen würde, dann würde es heißen, Gott möchte alle Menschen retten. Ja, Gott möchte alle Menschen retten, selbst die bösartigsten Menschen wie die in Nineveh. Gott möchte alle retten. Und vielleicht denkst du, naja, Moses, ja, Gott möchte alle Menschen retten. Wir wissen, haben schon oft gehört, haben schon oft darüber geredet, haben schon oft dafür gebetet. Und vielleicht denkst du, mein Thema eigentlich wäre, ich brauche für diese Woche eine Verheißung. Ich habe ganz andere Fragen, die mich gerade beschäftigen. Jetzt, Jesus, du musst mir andere Dinge zeigen. Ich habe ganz andere Themen, die mich gerade beschäftigen, aber nicht gerade Evangelisation und Mission. Und da möchte dir Gott heute sagen, hey, tu mal dein Thema beiseite und hör mal auf das Thema, was mir am wichtigsten ist. Hör auf mein Lieblingsthema. Ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus möchte, dass alle Menschen gerettet werden und er fragt uns heute durch Jona, willst du das auch? Willst du das auch? Deswegen schauen wir uns in dem Buch, diesen Schlüsselvers an, im Buch Jona 4, die Verse 4 bis 11. Und das ist der letzte Vers von unserem Abschnitt, von diesem Buch, Jona 4, Vers 11. Und da heißt es, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Gott fordert dich heute heraus und sagt, bitte hör dir mein Thema an, hör dir mein Herzensanliegen an, hör dir meine Gedanken darüber. Und ich verspreche dir, Gott wird dir auch zu deinen anderen Fragen und zu deinen Themen eine Antwort geben, wenn du dich mit seinem Thema beschäftigst. Was ist das Besondere an dem Buch von Jona? Nun, bei allen anderen Propheten steht die Botschaft des Propheten in dem Mittelpunkt. Zum Beispiel, wenn man das Buch Amos liest, der 9. Kapitel ist voller Prophetien, Visionen, Weissagungen. Bei Jona, da haben wir einen Satz, den er prophezeit hat. Eine Botschaft. Er kommt nach Nineveh, in diese große Stadt. 3 Tage braucht man da durchzureisen, durchzukommen. Die Stadt war so groß für damalige Verhältnisse. Und dann Jona 3, Vers 4. Jona 3, Vers 4, und da heißt es, und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Das war die kürzeste Predigt aller kleinen Propheten. Ja, aller dieser Propheten. Warum also so ein langes Buch? Für so eine kleine Botschaft. Im Mittelpunkt des Buches steht eben nicht die Prophetie oder diese Botschaft Jonas im Vordergrund, sondern die Geschichte Gottes mit seinem Propheten. Die Geschichte, die wir, die Geschichte, wie der Prophet nach Nineveh kommt und Jona ist alles andere als einfach. Er ist berufen, aber er wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Berufung, gegen diesen Auftrag, Prophet in Nineveh zu sein. Also wenn Gott über die 12 Propheten, die wir im Alten Testament finden, die Bücher, also sogenannten die kleinen Propheten reden, könnte ich mir so vorstellen, so wie ein Vater, der über seine 12 Kinder redet und dann sagt er so, okay, das ist Amos, der ist ein Hirte, der ist da richtig gut begabt, das ist Hosea, boah, der hat verstanden, was es heißt, treu zu sein in der Liebe, nachzugehen in der Liebe und dann, der hat das durchlitten und ist dadurch gegangen, ist trotzdem mir treu geblieben und dies und das und dann kommt Jona, ach, ja, das ist Jona. Ja, das ist so der kleine Ausreißer. Ja, der hat immer eine Vorladung bei dem beim Elternsprechtag und so ein bisschen das Brennpunktkind. Ja, so stelle ich mir das vor, wenn ich so lese und Jona angucke. Das ist so der Problemprophet. Gerade Kapitel 4 offenbart sein Problem, ja, gerade Kapitel 4 zeigt, ey, was ist eigentlich, was sein Problem ist und das ist für uns total wichtig, diese Geschichte, denn auch wir Christen sind auch Bote Jesu Christi. Sag mal deinen Sitznachbar, du bist Bote Jesu Christi. Botschafter Jesu Christi, wird uns gesagt. Ja, das wird in der Bibel, wenn wir schauen, in 2. Korinther 5, Vers 20 oder in Apostelgeschichte 1, wir sind Zeugen Christi dieser Welt. Ja, wir sind Zeugen Christi. Und Jona, das Buch, stellt uns hier ein paar unbequeme Fragen. Denn er fragt uns nicht, ob du ein Botschafter bist, sondern die Frage ist, diese unbequeme Frage ist, was für ein Botschafter bist du? Was für ein Botschafter bist du? Was für ein Zeuge bist du? Bist du ein guter oder ein schlechter? Einer, der auf dem Problemweg ist oder auf einem guten Weg? Die Geschichte Jona kann uns helfen. Gott bringt Jona ein paar wichtige Lektionen bei und wir wollen diese Predigt in zwei Abschnitten schauen. Der erste Abschnitt ist, wir können jetzt mal einmal einblenden, der erste Abschnitt ist der übel gelaunte Botschafter, die Verse von 1 bis 5, also von Kapitel 4. Und der zweite Abschnitt ist Gottes Mitleid erlernen, die Verse 6 bis 11. So, das sind so ungefähr unsere zwei Abschnitte, die wir uns heute anschauen. Und nochmals als Einstieg, da wir in diesen Kapitel 4 reinkommen, die Predigt von Jona, die haben wir ja gerade gelesen, die ist sehr kurz, aber das Ergebnis, das ist total überwältigend. Also das ist richtig überwältigend, nämlich, lass uns mal Jona 3, Vers 10 lesen, ein Kapitel vorher, Johannes 3, Vers 10, und da heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hat, und er tat es nicht. Die Bewohner von Ninive tun Buße. Und eigentlich wäre dieser Vers das große Happy End, oder? Es wäre so dieses schöne Ende, yeah, alle sind gerettet. Ja, 120.000 Menschen haben wir gerettet und sie bekehren, haben Buße getan, haben von ihren falschen Wegen sind die umgekehrt. Jetzt sind sie mit Gott, Halleluja, Amen, oder? Würdest du auch so denken, das ist so der Abschluss, so Ende Buch Jona, so, ne? So kann man Punkt setzen, das wäre doch schön, ja? Stell dir mal vor, du hältst eine Straßenpredigt an Mühlenheimer Marktplatz und deine Predigt ist kurz, du sagst auf Mühlenheimer Marktplatz noch 40 Tage und alles ist hier zunichte gemacht. Ja, stell dir es mal vor, du sagst es hier in Mühlenheim, mitten am Marktplatz, du sagst es einfach, fertig. Das war die Predigt. Und auf einmal bekehren sich die Menschen auf dem Marktplatz, als wäre das das größte Wunder überhaupt. Wenn du das erleben könntest, dass die kürzeste und die unmotivierteste Predigt aller Zeiten so eine Bekehrung hervorrufen würde, dann noch 120.000 Menschen, was geht denn da ab? Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Man könnte jetzt sagen, das ist der Epilog, die Nachgeschichte. Und die offenbart uns viel von der Herzenseinstellung von Jona. Denn was macht Jona? Jubelt er? Tanzt er? Singt er Halleluja? Preist er Gott? Ist er überglücklich, dass er mit der kürzesten oder schlechtesten Predigt aller Zeiten einen großen Erfolg bekommen hat? Nein, der ist übel gelaunt. Aber so richtig, ja? Und das ist mein erster Punkt, unser erster Abschnitt, der übel gelaunte Botschafter. Jona 4, Vers 1. Wie geht es weiter? Was macht Jona? Und da heißt es, Jona 4, Vers 1. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Ja? Da fragt man sich, Jona, was ist dein Problem? Was hast du? Warum missfällt dir das? Es hat ihn richtig geärgert, dass ihm das passieren musste. Das wollte er nicht. Ja? Und anstatt sich zu freuen, reagiert er mit Zorn. Stell dir mal vor, Wilhelm Busch, das war in Essen ein großartiger Pfarrer, vor dem ich gerne Bücher lese. Und stell dir vor, er predigt bei einem Jugendevangelisation. Einen Satz ruft er aus und ruft aus, sie sollen Buße tun, umkehren. Und die sollen nach vorne kommen. Und die Zuschauer oder die Zuhörer kommen nach vorne. Und stell dir vor, er würde dann sagen, da vorne stehen, so ein Mist. Das muss mir jetzt passieren. Immer ich, ey. Warum ist die Welt so gemein? Es müssen sich alle bekehren. Das ist zum Kotzen. Warum ich? Und so ist Jona drauf. So ist Jona drauf. Also ihr seht schon, nicht so der Riesenevangelist. Ja, bei Gabentest hätte es nicht so gut abgeschnitten. Was ist Jonas Problem? Und das sagt er 4 Vers 2. Jona 4 Vers 2. Und Jona betet zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsus zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig von großer Gnade und das Unheil reut dich. Und ich merke schon im ersten Satz das Wort, ach, Herr, warum tust du mir das an? Warum ich? Habe ich was Schlimmes getan? So. Und dann sagt er, und das ist für mich so eine große Offenbarung von Jona, was er gleich sagt, das habe ich schon vorher gewusst. Das war mir schon zu Hause klar. Ich wusste genau, dass es genau passieren wird. Meine böse Vorahnung ist eingetroffen und er offenbart mir noch mehr. Genau dem wollte ich zuvorkommen, indem ich geflüchtet bin nach Tarsus. Und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf dieses Kapitel vorher. Und die Flucht nach Tarsus geschah nicht aus Angst, das geschah nicht aus so einer Kurzschlussreaktion, oh, ich bin Prophet ich muss Prophet sein in Ninive. Das war jetzt nicht so eine Reaktion, sondern Jona zeigt uns, die Flucht nach Tarsus war eine geplante, organisierte Aktion gegen den Willen Gottes. Das war nicht aus Angst, sondern aus Ärgernis. Er hat gesagt, Herr, die Tatsache ist, wenn ich in Tarsus bin, da kann ich nicht gleichzeitig in Ninive sein. Ich kann nicht an beiden Orten gleichzeitig sein. Wir haben keinen YouTube-Livestream, ich habe keinen Zoom. Gab es damals zu Jonas Glück nicht. Es gab kein Instagram, ja. Also Livestream kannst du knicken. Hast du Pech gehabt? Ich kann den Job nicht machen, ich bin raus, ich bin Tarsus, mach Urlaub in Spanien. Ja, Tarsus, der wusste, wo man Urlaub macht. Er wollte die Realität schaffen, damit Gott ihn nicht zwingen kann, das zu tun, was er tun sollte. Denn ihm passte Gottes Auftrag nicht. Und er ist übergelaunt, weil er doch das tun muss, was Gott von ihm verlangt. Natürlich, als er aus dem Bauch des Fisches ist, da hat er so einen Moment, wo er natürlich froh war, als er wieder raus war. Er macht jetzt seinen Job. Aber wir haben gesehen, dass er es sehr minimalistisch macht. Mit wenig Aufwand, Einsatz, kein Ansatzmöglichkeit für einen Dialog, kein Bekehrungsappell, kein tut Buße. Da müssen sie selber drauf kommen. Nur 40 Tage, dann ist hier alles platt. Feuer fällt vom Himmel, hasta la vista, das ist alles gesagt. Das ist alles, was er sagen wollte. Kein herzerwärmender Evangelist. Er ist übergelaunt, weil er doch das tun musste, was Gott ihm aufgetragen hat. Und ich möchte dich hier fragen, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Haben du und ich ein Ja dazu, zu dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Oder versuchen wir, irgendwo uns herumzudrücken? Hast du Ja zu deinem Auftrag, als Botschafter Christi zu sein? Oder drückst du dich immer davon weg? Herr, ich kann nicht von dir reden, wegen dies und das, wegen dem und jenem. Und eigentlich will ich es auch nicht. Und vielleicht versuchst du auch, diese Realität zu schaffen und sagst, ich kann eigentlich gar nicht mit meinen Nachbarn, ich kann nicht meinen Nachbar einladen, ich kenn sie ja gar nicht, kann ich nicht, müssen andere machen, ich kann gar kein Zeuge sein, habe keine Traktate, dabei, ich habe nichts zu weitergeben, ich gehe mal lieber nicht zu welchen Veranstaltungen, wo ich vielleicht mit irgendeinem Nichtchristen in einem unangenehmen Gespräch komme. Versuchen wir auch manchmal wie Jona Fakten zu schaffen, damit wir eine Entschuldigung haben? Und wenn Gott uns trotzdem ruft, reagieren wir auch übelgelaunt und genervt wie Jona? Sind wir auch übelgelaunt, wenn Leute uns ansprechen und fragen, hey, oder sagen, hey, du gehörst ja zu Jesus, wie ist es denn bei euch? Oder was macht man? Was macht man als Christ? Hast du ein Ja zu deinem Auftrag? Oder versuchst du auch zu fliehen wie Jona? Gott möchte dein Ja. Beauftragt bist du schon, aber er möchte dein Ja. Was wirft er Gott vor? Was wirft Jona Gott vor? Denn ich wusste, dass deine ganz schlimmen Eigenschaften, die werden hier offenbar her, ja? Denn du bist gnädig, du bist barmherzig, langmütig, von großer Gnade und das Unheil reut dich. Ja, so ein furchtbarer Gott bist du. Denn das habe ich schon geahnt, als du mich beauftragt hast. Und das Schlimmste ist zum Schluss, ich wusste, das Unheil reut dich. Das wusste Jona. Und das heißt, Gott bringt ungern Unheil. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir uns befinden, wo diese Frage aufkommt, dürfen wir wissen, Gott bringt ungerne Unheil. Das Gericht ist nicht Gottes erste Option, sondern es ist Gottes letzte Option. Seine erste Option ist immer, Menschen zu retten. Es ist nicht so, dass Gott eine große Party schmeißt, wenn Menschen eben verloren gehen oder leiden. Sondern das Freudenfest ist, wenn Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Darin liegt Gottes Freude. Und wir sehen, was Jonas Problem ist. Er hat gesagt, in Israel Prophet zu sein, kein Problem. Er hat für seinen König, Jeroboam II., prophezeit. Ist eingetroffen. Ja, er ist ein Prophet, ein echter Prophet. Aber nach Ninive zu gehen, die zu warnen und vielleicht, dass sie sich bekehren, dass vielleicht das Gericht nicht über sie kommt, Nee, da Abbruch. Nee, das will ich nicht. Das haben die Menschen in Ninive nicht verdient. Diese Eigenschaft Gottes, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, das sollte ihnen nicht zuteil werden. Und Jonah hat vollkommen recht. Die Menschen von Ninive waren wirklich böse, schlechte, verdorbene Menschen. In Jonah 1, Vers 2 sagt Gott, da sagt Gott, ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Und in Jonah 4, Vers 11, da haben wir schon gelesen, wo er sagt, dass sie ihre rechte Hand und von ihrer linken nicht unterscheiden können. Nach meinem Verständnis und nach der Sicht von einigen Theologen und Ausleger, das ist ein Ausdruck davon, dass sie moralisch nicht unterscheiden können, was richtig und falsch ist. Die hatten keine Ahnung davon, die waren verdorben, sie hatten kein Empfinden für moralische Wahrheit und Gerechtigkeit, sie waren bösartig. Und Jonah sagt diese Botschaft: Deine Eigenschaft Gottes haben diese Menschen nicht verdient. Deswegen will ich da kein Bote sein. Über die sollte das Gericht Gottes kommen. Und Jonah stellt uns eine ganz wichtige Frage. Für Jonah war Ninive das Feindbild. Ja, die Assyrer, die Feinde des Reiches Israels. Und er fragte uns, gibt es bei uns auch Feinde? Menschen, die wir als Feinde haben, die wir Gottes Gnade nicht gönnen? Gibt es Menschen, denen du Gottes Gnade nicht gönnst, denen du wünschst, ja, die haben Gottes Gnade nicht verdient? Ich habe so nachgedacht, was für Leute es sein könnten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es könnten zum Beispiel Rechtsradikale sein, die wirklich darin leben, die brutal sind, die gewalttätig sind. Also wo du sagst, nee, die haben Gottes Gnade nicht verdient, die sollen das Gericht erleben. Oder harmloser, es könnte dein Nachbar sein oder die Schwiegermutter, den du überhaupt nicht vielleicht leiden kannst. Oder du denkst, nee, oder der oder sie hat die Gnade Gottes nicht verdient. Der oder die soll mal diese Konsequenz zu spüren bekommen. Und die Bibel fragt dich und mich, schau mal, geh mal durch deinen Alltag, durch die Menschen, die du so begegnest. Gibt es Menschen, um die du dich nicht mehr bemühst? Dass sie diese Botschaft Jesu, dass sie diese Botschaft zu hören bekommen. Denn das ist Gottes Aufforderung, das gilt genauso. Denen gilt genauso seine Gnade, diese wunderbare Gnade. Und wisst ihr, Jonah offenbart uns eine gefährliche, geistliche, sag ich mal, Schizophrenie. Ja, so Schizophrenie ist eine ganz oberflächlich gesagt, eine geteilte persönliche Persönlichkeit zu haben. Du kannst der Genießer, der Nutzer der Eigenschaften Gottes sein, das ist diese eine Persönlichkeit, und du kannst gleichzeitig alle anderen das verwehren. Ja, du kannst sagen, Gnade für mich, Strafe für dich, Gesetz für dich, Gericht für dich, aber Gnade für mich. Übrigens, das muss nicht nur bei Menschen sein, die man hasst, sondern es kann auch bei geliebten Menschen sein. Das kann auch bei Familie, bei Partner, Geschwister sein. Barmherzigkeit für mich, aber Gerechtigkeit für dich, Geduld für mich, aber sofortige Konsequenz für dich. Wir können eine ganz gefährliche geistliche Schizophrenie haben, wenn wir die Eigenschaften Gottes nur für uns persönlich in Anspruch nehmen und für alle andere verwehren. Gottes Gnade gilt uns allen. Gottes Barmherzigkeit gilt uns allen. Wie wollen wir bei dem nächsten bösen Menschen reagieren, wenn wir sie begegnen? Da triffst du so wirklich, wirklich einen bösen Menschen. Ja, so, der ist richtig kacke, ja, ich sag's mal. Der nie mehr reinpassen würde. Ja? Bist du dann unbarmherzig, ungeduldig Oder willst du liebevoll und geduldig sein? Die Entscheidung liegt bei dir immer. Jonas Schlussfolgerung, nachdem er das Gott vor den Kopf wirft, in Vers 3, und da heißt es, in Vers 3, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Jonas Schlussfolgerung heißt, ich bin raus. Ich kündige. Ja? Ich kündige, er will lieber sterben, als so zu leben. Es ist wieder die gleiche Situation wie im ersten Kapitel. Jonah möchte fliehen, nun ist aber kein Schiff da. Darum sagt er, Herr, nimm mein Leben, so will ich nicht mehr leben. Ja? So, das war so. Auch wir als Christen sind in die Welt gesandt, du als Nachfolger Jesu, und die Frage ist eben, flüchtest du oder stehst du mittendrin? Ja, fliehst du oder stehst du mittendrin? Und Gott fragt Jonah, ob es recht ist, zornig zu sein. Ja, und Jonas Antwort darauf ist in Vers 5, da heißt es in Vers 5, hierauf ging Jonah zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte und saß unter ihren Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Dasselbe Verhalten, Fluchtverhalten, Gott stellt ihn zur Rede. Jonah, lass uns mal zusammen reden, austauschen darüber. Und Jonah sagt, ich sag nichts, und der haut einfach ab. Ja, der geht einfach. So, der geht. Und er flieht, baut sich außerhalb der Stadt eine Hütte. Anstatt eine Antwort zu geben zu lassen, läuft er weg. Und hier passiert was Trauriges. Er wird von einem Botschafter zu einem Gaffer. Ja, denn im Vers heißt es, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Jonah hat sich so gedacht, naja, vielleicht reagiert Gott doch auf meinen Aufwand, auf meinen Einwand. Und 40 Tage ist eine lange Zeit, da wollen wir mal sehen, ob die Bekehrung echt ist. Ja, mal schauen, vielleicht fällt doch Feuer vom Himmel. Er hofft, dass das Gericht Gottes noch kommen wird, deswegen baut er sich eine Hütte außerhalb der Stadt. Er wollte nicht mittendrin sein im Gericht, aber er möchte gerne zuschauen. Ja? Er wollte nicht mittendrin sein, aber zuschauen, das will er gerne. Er ist wirklich ein richtiger Gaffer. Ja, wir stehen in der Gefahr, dass wir auch zu Gaffer werden. Und dass wir vielleicht auch Gaffer sind. Dass wir christliche Gaffer sind. Gaffer ist jemand, der den Unheil aller anderer Menschen zuguckt, ein paar nette Fotos macht, so vielleicht Stories oder so, und der keine Hilfe leistet, der andere Leute nur im Wege steht, der unbeteiligt dasteht. Ja, das ist ein gläubiger Gaffer. Das werden wir, wenn wir tatenlos zusehen an Elend anderer Menschen, für den Jesus sein Leben gegeben hat. Ich meine, in ganz Deutschland ist auf dem Verkehr zu gaffen verboten, ist mittlerweile Straftatbestand, weil es immer häufiger wurde, dass auf Autobahnen gegafft wurde. Ich glaube, dass Jesus christliche Gaffen auch nicht gutheißen lässt. Denn Jesus hat nicht gesagt, schaut es euch an, lasst es euch gut gehen, sondern er sagt, ich sende euch raus. Ja? Ich sende euch raus in die Welt für andere Menschen. Und also das erste war der übel gelaunte Botschafter. Und also ich hoffe, du bist auch kein übel gelaunter Botschafter, sondern dass wir freudige Botschafter sind, wo Menschen merken, dass Jesus was für sie hat. Das zweite ist, Gottes Mitleid erlernen. Mit Worten kommt man bei Jonah nicht so weit, merken wir ja gerade. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, kann man nur sagen, dass Gott der größte Erlebnispädagoge ist. Ja? Er nimmt Jonah auf einer Erlebnispädagogik, und er kommt zu seinem Problembotschafter Jonah, und er macht mit ihm so eine Erlebnistour. Du musst Mitleid fühlen. Ja? Das ist sozusagen der Appell dahinter, damit du mein Mitleid verstehen kannst. Und es heißt in Vers 6, da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Jona freute sich nicht nur ein bisschen, er freute sich sehr. Wahrscheinlich hat er unter der Pflanze vor Freude getanzt. Und das ist die einzige Freude, die in diesem Buch, die von Jona erwähnt wird. Es ist die einzige Stelle, wo es erwähnt wird, dass er sich freut. Er freut sich über seine persönliche Bequemlichkeit mehr als über die Verschonung von 120.000 Menschen. Über die Bekehrung von Ninive konnte er sich nicht freuen, aber über diese Pflanze. Und ich will nicht sagen, dass er ein böser Prophet ist. Jona hält uns den Spiegel vor. Vielleicht sollten wir uns fragen, wenn wir diese Geschichte lesen, Jesus, bin ich genauso? Bin ich genauso? Kann es sein, dass wir uns mehr über Bequemlichkeiten freuen, als über die Dinge, die ewigkeitsrelevant haben? Kann das vielleicht sein? Wäre ich bereit, manche Annehmlichkeiten zu verzichten, um Botschafter Jesu Christi zu sein? Und nun kommen wir jetzt zu der Lektion, die Gott ihm beibringt, die Verse 7 und 8. Da entsandte Gott einen Wurm, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Haupt, so dass er ganz matt wurde. Er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Ein Tag lang kann Jona sich erfreuen. Dann stirbt seine Pflanze, die Sonne sticht, es wird heiß. Nun sehen wir zum ersten Mal, dass Jona Mitleid hat. Mit wem? Mit sich selbst. Ja, er hat mit sich selbst Mitleid. Das einzige Mitleid, was Jona kannte, ist Selbstmitleid. Und Gott stellt uns die Frage, wie ist es mit uns? Wie weit geht unser Mitleid? Ist das einzige Mitleid, was wir kennen, Selbstmitleid? Deswegen stellt Gott ihn zur Rede in Vers 9. Da stellt Gott ihn zur Rede. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Und das ist Jonas Selbstoffenbarung. Hier steckt tiefer Zorn. Und ich will dich fragen, wie reagierst du, wenn Gott dich aus deiner Komfortzone rausholt? Wie reagierst du? Reagierst du wie Jona? Oder reagieren wir, Herr, du hast alle Rechte. Wenn es für dich richtig, wenn du es richtig hältst, dann mache ich es so. Es ist herausfordernd. Der Höhepunkt ist, dass Gott hier in Verse 10 und 11 das Mitleid Jonas mit dem Rizinus, mit seinem Mitleid mit Ninive vergleicht. Und er sagt zu Jona, und da heißt es, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht, um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich soll kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer Linken unterscheiden können und dazu so viel Vieh. Gott sagt, Jona, du hast Mitleid mit dir und mit einer Pflanze. Ich habe Mitleid mit Menschen, die ich geschaffen habe, die ich aufwachsen sehe, wo ich sehe, dass sie in Verderben laufen und da soll mein Herz nicht bluten. Das ist doch viel mehr als das, was du hast. Lerne mein Mitleid. Lern das Mitleid, was ich habe. Und zeig nochmal, er kennt jeden Menschen, ja. Also wenn wir diese Stelle lesen, das zeigt nochmal, er kennt jeden Menschen, er sieht jeden Menschen, jede Großstadt, jedes Dorf, jeden Einzelnen. Und Jesus ist gekommen, damit jeder dieser Menschen gerettet wird. Und darum drei Gedanken dazu, gleich zum Abschluss. Jesus ist größer als Jona. Ja, Jesus ist um Weiten größer als Jona. Denn Jonas Mitleid ist begrenzt auf sich selbst und auf sein Wohlergehen. Jesus Mitleid ist unbegrenzt. Auf alle Menschen und auf ihr Wohlergehen. Jona wollte lieber sterben, als ohne den Rizinus zu leben. Jesus ist lieber gestorben, als ohne uns Menschen zu leben. Jona sitzt auf Aussichtspunkt und hofft, dass Ninive untergeht. Und Jesus ist erhöht auf seinen Thron und hofft, dass Menschen sich retten lassen. Amen. Ich will zum Schluss. Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir jeden Tag aufs Neue, dass du mir deine Gnade schenkst. Ich danke dir, dass du deinen Thron verlassen hast, zu uns gekommen bist, zu Menschen, obwohl wir es nicht verdient haben. Wir haben nicht deine Güte, wir haben deine Gnade, deine Barmherzigkeit nicht verdient und du bist trotzdem gekommen. Und du hast dein Leben gegeben, an meiner Stelle. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und Jesus, ich bitte um Vergebung, da wo wir die Bequemlichkeit vorgezogen haben, als dein Auftrag nachzugehen. Da wo wir untreu waren, da wo wir unser Selbstmitleid in den Vordergrund gestellt haben. Und Jesus, ich bitte dich, Herr, dass du uns zeigst, wofür dein Herz blutet, wofür dein Herz schlägt, wofür, was dir wehtut. Und Heiliger Geist, begleite uns diese Woche, das, was wir heute gehört haben, dass das, was mit uns in uns was macht, dass es uns Veränderung bringt, dass du uns da unsere Augen öffnest durch den Alltag. Dass es nicht eine Botschaft ist, dass nur jetzt am Sonntag hängen bleibt, sondern dass es eine Auswirkung hat in die Ewigkeit. Ich danke dir, Jesus, für die Geschichten, die wir in der Bibel haben, die du uns mitteilst und für diese wunderbare Jona-Geschichte. Und mir fällt auf, dass ich Jona ähnlicher bin, als ich es wahrhaben wollte. Ich danke dir für deine Treue. Amen.